Eine neue Folge von Under Lane, mal wieder nach etwas längerer Pause inzwischen. Warum die Pause entstanden ist, kann sich wahrscheinlich jeder, der die letzten Spiele oder sagen wir mal den letzten Monat von Tottenham so oder die letzten 5, 6 Spiele von Tottenham verfolgt hat, denken. Gerade jetzt nach dem letzten Wochenende fehlt da so ein bisschen die Lust. Aber naja, es wurde jetzt mal wieder Zeit, um wahrscheinlich eine Art Krisenfolge aufzunehmen. Eine der vielen Krisenfolgen, die wir in der Geschichte dieses Podcasts bereits aufgenommen haben. Und dazu sind wir heute zu zweit. Janis ist nämlich auch da.
Hallo, Felix leider nicht. Der ist beschäftigt, der konnte es leider nicht einrichten. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen.
Ich auch.
Aber es wurde mal wieder Zeit, jetzt die Spiele. Du hast angesprochen, wer sie gesehen hat. Du hast eben ein bisschen als so ein Brei betitelt.
Ja, und es ist wirklich so eine Also es ist ja eigentlich gar nicht so richtig, auch wenn ich jetzt sage, weil es waren ja jetzt eigentlich 2 Spiele, bei denen viele und wir auch schon dachten, das ist ja jetzt ein ganz anderes Gesicht, das Tottenham da zeigt. Können sie doch anders. Nur um jetzt halt am Wochenende wieder irgendwie in dieselbe Nichtleistung zu verfallen, die sie in dieser Saison schon einige Male gezeigt haben. Darum, wenn wir die Folge natürlich jetzt aufgenommen hätten nach dem Prag-Spiel, wäre die Stimmung natürlich wieder eine ganz andere. Jetzt ist die Stimmung eben entsprechend bescheiden. Auf einer Skala von 1 bis 10. Also 1 ist sehr schlecht und 10 ist sehr gut. Wie würdest du gerade da die Stimmungslage bezüglich Tottenham einordnen? Also bei dir persönlich.
Bei mir persönlich. Ich glaube, es ist so ein relativ neutrales Ding, so eine 5 oder 6. Man guckt die Spiele und hat ja jetzt, wie du gesagt hast, auch 2 Spiele lang gedacht, jetzt gibt es einen Aufwärtstrend, da hatte man wieder ein etwas besseres Gefühl. Jetzt kam das Forest-Spiel, jetzt ist man wieder so ein bisschen so, okay, lag vielleicht am Gegner, dass da eine gewisse Besserung gab und jetzt denkt man sich, okay, Thomas Frank wird wahrscheinlich noch eine Weile bleiben und man wird ihm Zeit geben, aber man guckt die Spiele mit nicht so einer ganz großen Vorfreude, weil das Gefühl da ist, dass eben keine langfristige Entwicklung stattfindet.
Ja, also das ist ja gerade schon der Kernpunkt eigentlich. Wir sind jetzt zum Ende des Jahres 2025. Ich nehme an, dass wir irgendwie auch nochmal ein bisschen ist ja noch zu spielen. Wahrscheinlich so eine Jahresrückblicksfolge oder dergleichen werden wir vermutlich noch aufnehmen. Aber ich glaube, der freudlose Fußball verbunden mit der wirklich absolut fehlenden Entwicklung und auch gerade eben in der letzten Zeit ausbleibenden Ergebnissen. Das macht, glaube ich, allgemein, also ich glaube, da bist du mit einer 5 oder 6 sogar noch ganz, also ich glaube, die meisten Leute sind ziemlich am Boden gerade. Ich kann aber so ein bisschen verstehen, was du meinst mit Neutralität, weil so ein bisschen, es nervt mich halt irgendwie alles, aber aktuell habe ich halt echt so ein bisschen auch so, ja, ich weiß nicht. Es ist gerade, also so richtig, ich kann mich auch gar nicht so richtig darüber aufregen oder bin so richtig down, weil ich glaube, ich insgeheim schon eine Weile, ja, vielleicht nicht abgeschlossen ist, vielleicht schon sehr stark, aber also mir fehlt auf jeden Fall auch der Glaube, dass daraus noch irgendwas wird. Und dadurch fühlt sich also, wie ich, ja, genau dieser Brei, diese Saison an, wie viele Saisons sich in den letzten Jahren angefühlt haben, als irgendwie so ein bisschen, ja, eine Saison, bei der man am Ende irgendwie auch nicht schlauer ist, als man vorher war, die so dahin gegangen ist, wo es ein paar wahrscheinlich ganz gute Punkte gab und viele mittelmäßige und einige sehr schlechte. Ja, und irgendwie, muss ich sagen, bin ich da gerade so ein bisschen, vielleicht auch so in einer, so ein bisschen distanziert, genervten Stimmung eher.
Ja, es ist halt nicht so wie in der Liga letzte Saison, dass man die Spiele geguckt hat und man wusste, okay, die Chance, dass wir hier auch nur einen Punkt holen, ist ziemlich gering. Es ist so, es könnte jetzt wieder eine von den etwas besseren Leistungen sein, wenn der Gegner uns ein bisschen entgegenkommt. Aber es ist halt auch kein, okay, ich freue mich jetzt so richtig drauf, weil ich werde richtig guten Fußball sehen. Selbst die Spiele, die wir gewonnen haben, war jetzt kein super klasse Fußball. daher kommt halt so ein bisschen so eine, ja, so eine neutrale Herangehensweise an die Spiele als Fan.
Ja, es ist halt wirklich, also im schlechtesten, wirklich halt Fußball ohne, also absolut freudloser Fußball, finde ich. Es gibt Freude oder es gibt unaufregenden Fußball, der irgendwie ja Freude machen kann. Auch vielleicht, wenn, auch wenn das Ergebnis vielleicht dann, also auch wenn kein Sieg dabei rumkommt, aber ich finde, das ist wirklich so richtig so, es fühlt sich so toter Fußball. Also es ist so richtig irgendwie tot, finde ich. Fühlt sich aktuell echt so, ich weiß nicht. Aber vielleicht fangen wir mal chronologisch von vorne an. Wollen wir noch was zu Newcastle sagen? Ich habe Newcastle geschaut, aber ehrlicherweise habe ich Newcastle geschaut? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so richtig sicher. Ich war ja ganz erstaunt, dass wir darüber auch noch nicht gesprochen hatten. Ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Hast du dazu noch irgendwas zu sagen?
Ja,
Ist
es
dir noch
war,
irgendwas eingefallen?
also wir hatten in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Die letzte Folge hieß ja schon Thomas Frank out, Fragezeichen. Da ging es schon darum, dass es ziemlich hart aussehen könnte nach Newcastle auswärts, weil man da eigentlich immer schwierige Karten hat, vor allem Tottenham. Dann sah es auch überhaupt nicht gut aus. Es war ziemlich statischer Spielaufbau. Du kamst überhaupt nicht durch das physische Pressing von Newcastle durch. Und am Ende hat sich Romero gedacht, fuck it, I'll do it myself. Ist mit nach vorne gegangen, zwei Buden gemacht, davon ein Fallrückzieher, allerdings einer der unspektakulärsten Fallrückzieher, die ich je gesehen habe. Und dann nimmst du am Ende einen Punkt mit, aber die Leistung hat schon wirklich überhaupt nicht gestimmt. 19 Schüsse zugelassen, einige Ballverluste im Spielaufbau, die gefährlich wurden. Das war wirklich ein ziemlich glücklicher Punkt.
Ja, das stimmt. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ja, also da unentschieden gespielt. Danach war dann das Brentford-Spiel, richtig? Genau, das vorletztes Wochenende war. Und da hat man dann, war man dann tatsächlich erstaunt, weil das, was heißt erstaunt? Man muss schon sagen, die waren auch schon ziemlich, Brentford ist schon ziemlich schlecht diese Saison, ne? Sind,
Ja.
glaube ich, aktuell 15., wenn ich mich nicht irre.
Stimmt.
Und genau, da aber ein überzeugender Sieg, immerhin. Also ich meine, wir haben, also darf man sich nicht beschweren, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja, auch ein ungefährdeter und verdienter Sieg, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Thomas Frank kennt halt die Spielweise in- und auswendig. Der kennt Keith Andrews in- und auswendig. Brentford hat einem den Platz gelassen, um hinter die Kette zu spielen, ist Thomas Frank ziemlich entgegengekommen. Das Pressing war auch nicht gut. Man ist auch durchs Zentrum immer wieder durchgekommen. War auch das Spiel, wo man dann ein bisschen dachte, Xavi Simmons ist endlich angekommen. Tor und
Genau,
Vorlage.
exakt, genau. Sein auf jeden Fall bisher bestes Spiel.
Ja, richtig gutes Spiel
Wahrscheinlich.
gemacht. Richarlison auch mal wieder getroffen. Ja, wenn er trifft, ne, dann soll er spielen, aber ich will jetzt nicht wieder das Richarlison-Fass aufmachen. Ich bin weiterhin dennoch kein allzu großer Fan und freue mich auch, wenn Solanke wieder da ist.
Ja. Weißt du da eigentlich was? Hattest du da was gelesen? Da habe ich auch schon. Gibt es da irgendwie was?
Nee,
Rückkehr?
es ist ja auch eine ganz komische Nummer, ne? Der fällt ja viel
Ja.
länger aus, als man am Anfang dachte und ich glaube aber, so lange dauert es nicht, bis er wieder auf dem Platz stehen kann in einem Spiel.
Ja, irgendwas war da nämlich, genau. So war mir jetzt auch im Kopf. Aber ich finde es jetzt gerade auch auf die Schnelle nicht. Ja, wir haben ja einige so komische Verletzungen. Also,
Immer wieder.
Kulusevski ja auch. Ja, ist schon seltsam. Ja, genau, du hast gesagt, Richarlison getroffen. Ja, haben es uns sehr leicht gemacht.
Jo, Graham
Aber,
Mittelfeld mal gestartet, gute
richtig,
Leistung
stimmt.
abgeliefert. Bisschen overhyped fand ich die Leistung. Das war so eine solide Leistung. So sollte er wöchentlich spielen, wenn er starten will in der Premier League. Aber jetzt auch keine Bäume ausgerissen oder sonst irgendwas. War aber eine solide Leistung auf jeden Fall.
Ja, würde ich auch sagen. Genau. Und dann als weiterer, ja, kann man schon auch fast schon wahrscheinlich ein Highlight der Saison nennen. Also war ja, was ich leider nicht geguckt habe, war dann das Champions League-Spiel gegen Prag. Aber du hast es geschaut und du hattest auch gesagt, du hast dir einige Notizen gemacht.
Ja, man ist ganz gut reingekommen. Odobert am Anfang schon gut durchgedribbelt auf der linken Seite, in die Mitte gespielt. Richarlison dann, glaube ich, aber die Chance vertan. Hätte schon eine Vorlage haben müssten in der ersten Minute. Man hat es immer wieder gut geschafft, flach durchs Zentrum durchzuspielen, wie wir es uns immer erhofft haben, dass das so die nächste Weiterentwicklung unter Frank ist. Also man hat es dennoch oft gar nicht erst versucht. Wenn Vicario den Ball hatte, hat er häufig lange auf Odobert gespielt. Kannst dir vorstellen, wie das funktioniert hat, auf unseren vermutlich kleinsten Spieler lange Bälle zu schlagen.
Ja.
Ja, aber wenn wir es flach durchgespielt haben, dann haben auch Kudus, Xavi und Spence ziemlich gut kombiniert. Spence hatte diesmal die Lizenz, mehr in die Mitte zu ziehen, wie unter Ange letzte Saison. Viel, viel besser gespielt, als wenn er da links irgendwie versucht, die Breite zu halten mit seinem schwachen linken Fuß. Das war ja immer ziemlich katastrophal diese Saison. War meiner Meinung nach auch sein bestes Spiel bis dahin diese Saison. Hat auch ein bisschen Chaos in das Mann-gegen-Mann-Pressing von Prag gebracht, war auch ein bisschen der Punkt, weshalb wir gut durchgekommen sind. Allerdings da ein bisschen wenig Kontrolle, wir sind in Führung gegangen und es war dennoch ein bisschen chaotisch. Würde ich mir wünschen, dass man da ein bisschen Tempo rausnimmt, was man dann in der zweiten Halbzeit aber geschafft hat, fand ich sehr erfreulich. Gerade gegen so ein Prag-Team, ne? Die spielen gegen eine Premier League-Mannschaft, die wollen da, dass das Spiel ein bisschen chaotisch ist. Ja, Kudus, Romero, sehr, sehr gute Spiele gemacht.
Wollte ich gerade sagen, gutes Spiel von Kudus auch, ne?
Romero das gezeigt, was man von ihm kennt, wenn er auf Top-Niveau spielt. Gute linienbrechende Pässe in den Zweikämpfen da gewesen. Kudos wieder so, wie ich in der Vorbereitung von ihm geschwärmt habe, dass du den nicht vom Ball
Ja.
trennen kannst, egal wie viele es versuchen.
Genau.
Odobert, von dem ich ja sonst auch immer ziemlich schwärme, war ziemlich blass, ziemlich schwach, abgesehen von der einen Vorlage, die er hätte haben sollen. Überhaupt nicht viel von gesehen. Tell war nach Einwechslung spannend. Gegen Newcastle, glaube ich, kam er auch schon rein. Da sah das ähnlich aus. Da haben die Fans danach auch auf Twitter etc. gefordert, dass der jetzt mal mehr spielt. Gegen Prag auch haben viele gehofft, dass er startet, weil dadurch, dass Solanke jetzt so lange ausfällt, wurde er ja nachnominiert für die Champions League. Aber alles in allem war das ein ziemlich unspektakuläres Spiel. Man hat seinen Job getan, zweite Halbzeit gut das Tempo rausgenommen, aber sonst ist nicht besonders viel passiert.
Ja, aber auch das ungefährdeter Sieg. Stehen damit ja in der Champions League eigentlich auch ganz gut. Ich habe jetzt gerade gar nicht mehr die Tabellensituation so ganz genau vor Augen. Aber genau, da kann man sich ja nun eigentlich nicht so. Elfter sind wir, also ist ja in Ordnung. Punktgleich mit Dortmund, gegen die wir im Januar dann noch spielen.
Jo, das
Also.
wird. Da habe ich auch schon ja einen Kommentar abgegeben. Mal gucken, ob Thomas Frank dann schon da ist. Ne? In der letzten Folge hatte ich es
Dann.
angesprochen. Frank gegen Kovac. Das wird kein
Klar.
interessantes Spiel.
Ja, genau, wenn er dann noch da ist, ne? Aber.
Frankfurt kommt danach ja auch noch. Müssen wir auch mal gucken, ob Topmöller da noch da ist. Frankfurt ja auch nicht so gut in Form.
Stimmt.
Könnte man auch noch Punkte mitnehmen und dann hat man auf jeden Fall eine realistische Chance, in die Top 8 noch zu kommen.
Sind das die letzten zwei Spiele? Nee, oder? Wie viele haben wir noch?
Doch, sind noch 8, oder? 4 zu Hause, 4 auswärts und gerade sind 6 gespielt.
Naja, könnte so. Ach ja, guck mal. Ach, es sind eben unsere letzten beiden Spiele gegen die deutschen Mannschaften dann noch.
Gegen zwei
Stimmt.
deutsche Mannschaften, jo.
Witzig, witzig. Am 20. und am 28. Absolut, genau. Ja, genau. Dazu noch irgendwelche Gedanken zum Spiel oder haben wir das damit abgehakt auch?
Nur war halt Job getan und dabei ein bisschen Hoffnung
Genau.
gemacht, dass sich das Spiel weiterentwickelt. Die Stimmung war auf einem Hoch, auf dem sie seit Wochen nicht war.
Lange nicht mehr,
Ja.
genau.
Auch
Also, man hatte
dann,
wirklich den,
ja.
genau, man hatte den Eindruck, es hätte sich vielleicht doch ein bisschen was gefunden. Ja, und dann kam jetzt das letzte Spiel.
Bei Nottingham
Das Spiel,
Forest.
genau, auswärts. Und das hat dann eben, wie gesagt, Dinge aufgeworfen, die ja, uns eben die ganze Saison schon beschäftigen. Ich hatte irgendwo im Podcast, in einem Podcast gehört, und ich kann das aber nicht beurteilen, im Tottenham Podcast, dass man den Eindruck hätte, dass Frank auf einer gewissen Basis spielt, für gerade gegen Brentford und Prag auch ein bisschen offensiver habe spielen lassen. Hast du das auch gesehen? Oder dass er so ein bisschen so den defensiven Grundansatz vielleicht ein bisschen aufgeweicht hätte?
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, man hat schon mehr probiert, auch durchs Zentrum nach vorne zu spielen. Nicht nur diese langen Bälle, wodurch man dann auch normalerweise viel gezwungen ist, den Gegner den Ball zu überlassen, wenn man die 50-50-Duelle nicht gewinnt. Ja, man hatte mehr vom Ball, mehr nach vorne gespielt. Das stimmt schon irgendwo.
Genau, das war mir. Ja, aber davon hat man dann, also war auf jeden Fall, ja, gegen Forest, ich weiß gar nicht. Wo fängt man da an? Ich meine, einiges ist auch schon gesagt worden. Aber ich meine, im Grunde war es ja, wir waren ja chancenlos, oder?
Ja, so
Kann
ziemlich.
ich kann, also, gab es eine Chance? Also wirklich eine Chance? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich
Nicht
habe es auch
so
nicht,
richtig.
also die ersten Minuten nicht verfolgt, aber.
Archie Gray hat nach dem Gegentor
Ah ja,
einen ziemlich
fair
gefährlichen
enough.
Schuss gehabt.
Sehr schöner Schuss auch wirklich. Also super.
Ja.
Ja, das war das Highlight, das war das einzige Highlight eigentlich.
Und mehr Schüsse aufs Tor kamen dann auch noch gar nicht im gesamten Spiel.
Ich glaube, ich hatte auch in den YouTube-Highlights, die ja auch immer sehr witzig waren, die letzten Spiele, weil die Leute, die da bei Tottenham diese Videos schneiden, halt offensichtlich immer suchen, okay, was können wir jetzt irgendwie, wir müssen ja auch noch was von uns reinschneiden, können ja nicht nur die scheiß Tore vom Gegner zeigen. Und da hatten sie auch irgendwie, die hatten diesen schönen Schuss von Archie Gray und dann irgendwie dieses komische, das Dribbling, oder das heißt, das Dribbling von Kolo Muani, wo er dann aber einfach, also was halt auch zu gar nichts führt. Und das waren, glaube ich, die einzigen zwei Szenen, die man überhaupt pro oder für Tottenham in diesem Video sehen konnte. Und das andere waren ja alles Tore oder recht gute Chancen von Forrest.
Ja, gib uns doch mal erstmal deine Einschätzung zu besagtem Gegentor. Vicario Gray, wer ist schuld?
Nee, es war auch das erste Gegentor, ne?
Ich meine schon, ja.
War das das erste? Genau, weil es gab davor ja noch so schon so eine Riesenchance, glaube ich, von Hutchison, der so einen Kopfball da reinfliegt und dann später, weiß gar nicht mehr, wer noch auch nochmal aufs Tor schießt. Genau, das hätte eigentlich schon fast das 1:0 werden können. Und das passiert dann, indem Vicario auf Gray spielt. Und ich würde sagen, das ist schon. Also, ja, kann man natürlich sagen, Gray muss da besser aufpassen, aber ich meine, die Distanz, die dann. Wer hat's Tor gemacht? Ich glaube, hat Hutchison den Ball
Hudson-Odoi.
abgenommen? Hudson-Odoi hat dann aber den.
Sangaré war
Ach, Sangaré
der
war das,
Gray in seinen
genau.
Rücken gepresst hat.
Okay, genau, dann Sangaré, genau, presst Archie Gray, nimmt den Ball ab. Und ja, ich würde aber sagen, das Grundübel ist das Zuspiel von Vicario.
Oh.
Oder?
Ich
Siehst du es
weiß es
anders?
nicht. Also viel, wie ich Bentancur hier immer kritisiere, das ist ein Ball, den Bentancur wahrscheinlich schon 50 Mal diese Saison einfach auf Romero stand da, glaube ich, rechts klatschen lässt. Es war schon sehr gut gepresst von Sangaré und
Ja.
auch wenn Gray da den Ball echt ziemlich aggressiv fordert, ist das vermutlich normalerweise auch ein Ding, das Vicario langknallt, aber den kannst du schon einfach mit rechts nach außen klatschen lassen. Er versucht ihn dann irgendwie mit links anzunehmen, Ball ist sofort weg. So sehr ich mich auch freue, dass er spielt und ich mir wünsche, dass er weiterhin spielt, würde ich da schon viel Schuld auf Archie Gray setzen.
Ja, jetzt wurde es, das stimmt natürlich, ja. Ja. Ich hab's, guck's mir jetzt auch gerade nochmal an. Ja, 50-50? Oder würdest du sogar sagen, der Hauptschuldige in dieser ganzen Situation ist Archie Gray?
Ja, es sind schon beide irgendwo schuld, aber ich würde es eher auf Gray legen. Das, in der Premier League musst du so einen Ball einfach nach außen klatschen. Da musst du so
Ja.
viel Awareness haben,
Ja.
dass da im Rückenwehr so aggressiv mitgeht.
Das stimmt. Er muss halt mitbekommen, dass er da angelaufen wird, dass jemand so nah bei ihm ist und ihn dann einfach direkt auf Romero spielen, ne?
Ja, das sind halt dann auch
Eigentlich,
die
ja.
Szenen, wo Thomas Frank sagt, ach scheiße, vielleicht sollten wir doch wieder damit aufhören. Wir spielen wieder nicht mehr durchs Zentrum, wir knallen wieder jeden Ball auf Kudos lang.
Oder wir lassen Archie Gray spielen.
Ja, das auch.
Ja, ist schon, ja. Alle hatten sich ja, ich glaube, ich hatten sich schon die meisten darauf eigentlich geeinigt. So wirkt es zumindest, dass das Vicario schuld war. Ich hatte auch eine irre
Ja.
Statistik gesehen, an wie viel Prozent der Tore Vicario in Anführungszeichen Schuld trage diese Saison. Das war irgend so eine, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe die da nicht mehr gefunden, leider. Ist ja immer so ein bisschen auch, wirkt mir manchmal immer so ein bisschen auch willkürlich, wie die Statistiken dann den Fehler einordnen. Aber es war ganz schön viel. Und dafür, dass Vicario diese Saison durchaus auch einige sehr gute Spieler hatte. Ja,
Ja,
also.
es ist halt auch eine gefährliche Mischung, dass Vicario zwar auf kurze Distanzen ziemlich guter Shotstopper ist, aber bei langen Bällen häufiger mal Probleme hat und dass wir halt auch unglaublich viele Schüsse so aus dem Raum zentral vor dem 16er zulassen diese Saison. Also das ist auf jeden Fall auch was, was auf Franks Kappe geht. Das kannst du gerade mit Vicario im Tor, ist das so gefährlich. Wir haben so viele Tore schon aus diesem Raum kassiert.
Meinst du jetzt auch so ein bisschen, wie das dritte Tor gefallen ist? Dieser Distanzschuss so von der Strafraumgrenze?
Ja, genau. Ich hatte letztens nach dem Arsenal-Spiel einem Kollegen von mir, der jetzt keine Tottenham-Spiele guckt, die Highlights von Arsenal gezeigt und dass Eze den Ball dreimal genau in diesem Raum unbedrängt annimmt.
Das stimmt. Das
Und jetzt
stimmt.
habe ich ihm jetzt gestern nur die Shotmap von diesem Schuss von Sangaré gezeigt und meinte, hey, guck mal hier, aus welchem Raum Tottenham schon wieder ein Tor kassiert hat. Das ist brutal. Vier Schüsse sogar genau aus dem Raum in diesem Spiel wieder kassiert. Da muss Frank eine Lösung finden, dass nicht sieben Spieler die Box beschützen und da jedes Mal wer blank steht.
Ja, genau. Was kann man noch sagen? Zweites Tor, auch war Hudson-Odoi dann, glaube ich, ne? Hat dann auch noch das zweite Tor gemacht, genau. Ach, das war dieser, genau, dieser
Das war
auch,
die Flanke.
genau, die verunglückte oder verglückte Flanke. Meinst du, das war nicht gewollt, oder? Ich habe es jetzt gar nicht mehr so richtig im Kopf.
Nee, ich
Nee,
glaube,
ne?
nach der Auswechslung sieht man auch, wie er auf die Bank kommt und irgendein Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, der da sitzt, fragt ihn direkt, war das gewollt? Und man sieht ihn mit dem Kopf schütteln und sagen, nee, nee, auf keinen Fall.
Ja, da kann ich, weiß auch gar nicht, irgendwie Bentancur wirkt da auch so ein bisschen, ich finde, ein bisschen matt. Oder er wirkt da so irgendwie so, ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, aber irgendwie Hudson-Odoi lässt ihn da schon ziemlich, er wirkt so, weiß ich nicht, so wie im Training, finde ich, wirkt es so ein bisschen, wie er da. Dann auch so,
Ja.
also keine Ahnung, vielleicht ist das auch ein falscher Eindruck, aber Bentancur ist ja auch so ein bisschen. Wenn wir zur Causa Bentancur noch was sagen, ein paar Worte verlieren, weil das ja auch in der letzten Zeit ein heißer Diskussionspunkt war. Ich habe den Eindruck, sehr viele Leute können den nicht mehr so richtig sehen.
Ja, ich hatte in dem einen der beiden Siege hatte er meiner Meinung nach ein relativ gutes Spiel gemacht. Zu Beginn war da ein richtig schlechter, gefährlicher Fehlpass dabei, aber dann ist er ziemlich gut eigentlich reingekommen. Und gegen
Ich glaube, das war dann gegen Brentford
Forest,
auch, weil gegen Prag hat er gar nicht gespielt, oder?
ja,
Genau.
dann, das wird Sinn machen auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und gegen Forest, da waren wirklich Pässe dabei. Also von der gesamten Mannschaft wurde es teilweise nicht hinbekommen, 5-Meter-Pass an Mann zu bringen. Aber gerade Bentancur, ich habe da einen so einen Ball im Kopf. Da wurde es auch ein bisschen hitzig auf Twitter. Das war eine Katastrophe. Einfacher Ball über so 7, 8 Meter, unbedrängt, den er dann einfach 3 Meter vorbei zum Gegenspieler spielt. Also das war wirklich eine absolute Katastrophenleistung schon wieder.
Ja, also ich glaube nicht, dass man den in einem Winter loswerden wird. Dafür hat er dann, glaube ich, auch zu viel gespielt einfach. Also Frank scheint ihn ja durchaus zu schätzen. Aber ja, ich weiß nicht, ob das unsere Zukunft ist, Bentancur.
Nee. Wir werden noch eine Transferfolge machen, da werden wir genauer drauf eingehen, aber am liebsten würde ich Bentancur loswerden wollen und die Palinja-Leihe im Winter abbrechen, damit du da mal ein bisschen Technik und Passspiel reinbringst, aber das wird in 100 Jahren nicht passieren.
Das wird nicht passieren. Ja. Oh Mann, ey, Transferfolge dieses Jahr ist auch wirklich, was soll ich da sagen? Keine Ahnung. Wer wird unser Trainer? Was, also was?
Ich finde, jo, stimmt.
Das ist echt schwer, dieses Mal. Naja. Ist halt allgemein auch so ein bisschen die Frage, habe ich mir nämlich als Punkt noch aufgeschrieben, welcher Spieler ist überhaupt unter Frank besser geworden? Ist ein Spieler nachhaltig besser geworden in diesem halben Jahr? Irgendein Spieler besser gemacht? Eigentlich nicht, oder?
Van de Feen könnte man drüber reden.
Guter Call, ja, stimmt. Stimmt.
Aber sonst schwierig. Ich hatte ja immer, ja, vielleicht.
Aber der spielt halt jetzt auch zum ersten Mal seit letzter Saison, spielt er immer positionsfremd. Also kann man ja auch nicht so richtig vergleichen, oder?
Ja, ich hatte ja immer über dieses eine Video gesprochen, wo Udogis Flanken gecoacht wurden, 1:1 im Training. Und deswegen will ich über ihn auch noch mal kurz reden. Der,
ja.
Der ist ja anscheinend schon wieder irgendwie verletzt, so gut ich ihn finde. Da muss im Winter auf jeden Fall auch was getan werden. Und der hatte ein nicht so gutes Spiel gegen, was war sein letztes Spiel? Fulham? Nee, Newcastle. Newcastle war das letzte, glaube ich.
Kann sein, ja.
Und danach gab es.
Er hat eine Dehnungsverletzung wohl.
Ah, ja. Da gab es so dermaßen Kritik, dass er nicht gut genug ist und so. Das fand ich ein bisschen überzogen, weil seine Spiele davor eigentlich ganz gut waren, aber. Ja, jetzt ist er wieder verletzt. Was soll man noch sagen?
Ja, das häuft sich auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht. Also es ist ja wirklich auch allgemein, muss man ja auch sagen, gerade mal wieder erhitzt die Fans. Man merkt es ja im Stadion. Wir hatten ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, über das Buhen. Und ich glaube, danach kam dann ja noch diese, ich glaube, das war dann nämlich nach unserer Aufnahme erst, die Nachricht, dass die Spieler da schon wirklich auch intern mit dem Verein gesprochen hätten oder auch in der Mannschaft gesprochen hätten, wie sie so mit dem Buhen der Spieler umgehen, der Fans umgehen und dass sie das wohl durchaus stören würde. Ich weiß gar nicht, ob wir da in der letzten Folge noch dann tatsächlich drüber gesprochen hatten. Wir hatten darüber gesprochen, aber ich weiß nicht, ob das da schon raus war.
Na, ich glaube nicht.
Ich glaube, genau. Und ja, es ist schon gerade wirklich sehr wieder so sehr, ich weiß gar nicht, wie kann man sagen, hysterisch ist vielleicht gleich immer so negativ wertend, aber die Leute sind sauer.
Ja. Da kann man auch nochmal über Franks Wechsel reden. Da gab es von Brentford-Fans damals schon so die Info, dass es wohl immer ziemlich schlechte und späte Wechsel sind. Also gegen Forest habe ich mich, ich fand es einfach nur noch amüsant, als dann der Dreierwechsel kam mit Joao Palhinha, Berrywal und Ben Davis. Also Ben Davis, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum. Der wäre bei keiner anderen ansatzweise Top-Mannschaft noch irgendein Faktor. Ich weiß nicht, warum der noch da ist. Ich weiß nicht, warum der in der 60. eingewechselt wurde. Und Palhinha genauso, ne? Das war ein Spiel, es kommt kein Ball an bei uns und dann kommt Palhinha, der Monster ist defensiv, aber der jetzt einer der schlechteren Passspieler, Mittelfeldspieler in der Liga ist. Also das das Spiel hat mich komplett fertig gemacht und das fand ich dann am Ende nur noch amüsant.
Ja, das stimmt. Das stimmt. In der 80. Minute kommt dann ja auch noch so ein bisschen, also auf die offensiveren Wechsel, Brennan Johnson und Mathys Tel. Ja, Johnson, vielleicht da noch einmal, weil es auch, da wurde Interesse angemeldet von Palace und da muss man mal gucken, ob da nicht vielleicht sich sogar, für mich dann ein bisschen überraschend, aber wie das im Januar, dass sich weiterentwickelt. Weil das klang jetzt nicht so, wie der Verein sagt, der ist unverkäuflich. Ganz im Gegenteil, fand ich.
Ja, Frank setzt ja auch so gut wie gar nicht auf ihn. Ich habe, glaube ich, schon mehrmals hier die Meinung geäußert, dass das für mich ziemlich okay wäre, da zu upgraden. Aber du hast den Doppelwechsel angesprochen. Tell und Johnson. Kolo Muani spielt 80 Minuten auf der linken Seite, komplett isoliert, hatte mal ein, zwei Bälle, dann aber auch nicht so richtig Optionen gehabt. Und Richarlison, der halt wirklich auch schon wieder ein katastrophales Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach, kam überhaupt nicht klar mit den langen Bällen, hat wenig am Spiel teilgenommen, darf durchspielen. Und dann schiebst du Kolo Muani da links raus, um für den Platz zu machen im Sturm. Keine Ahnung, dann lass doch wirklich Tell links spielen, der jetzt ein paar Ansätze gezeigt hat. Und lass nicht Kolo Muani, der wirklich gegen Paris im Sturm richtig gut gespielt hat zum Beispiel, da auf links versauern.
Ja, es ist irgendwie von vorne, von A bis C, von A bis Z sind aktuell irgendwie, findest du, passt das alles nicht so richtig zusammen, ne? Man hat den Eindruck, es passt mental nicht, man hat den Eindruck, es passt im Tor nicht, es passt in der Defensive nicht, Mittelfeld sieht schlecht aus und Offensive taugt auch nichts. Ja, die Fans sind sauer, also es ist wirklich gerade Probleme noch und nöcher. Trainer, großes Fragezeichen, sehr großes Fragezeichen. Vielleicht ist das auch irgendwie, was machen wir denn jetzt mit Frank? Also was, wie geht's jetzt weiter?
Ange zurückholen.
Ja, ich meine, bevor man da noch so über Alternativen redet, ist ja erstmal, also, ich meine, die, am Wochenende kommt Liverpool. Die kann ich mir auch irgendwie gerade nicht vorstellen, dass wir da was holen. Auch obwohl die ja nun zwar besser geworden sind, aber ich weiß nicht, keine gute Saison haben. Ich hatte in der mal wieder unseren Underlane-Twitter-Account reaktiviert, das habe ich schon gesagt. Allerdings ist das halt überhaupt nicht repräsentativ, weil da erst 4 Stimmen zusammengekommen sind. Da hast du allerdings, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, für Frank Out gestimmt. Würdest du sagen, das wäre jetzt die bessere Entscheidung, die richtige Entscheidung?
Also, du wirst mich jetzt nicht finden, wie ich auf Twitter rumrenne und Hashtag FrankOut überall in die Kommentare spamme.
Ach so, ich dachte, du bist das.
Aber so langsam, man muss sagen, man sieht keine Entwicklung. Wir hatten es am Anfang schon angesprochen. Wir hatten eben drüber geredet, ob sie überhaupt irgendwelche Spieler weiterentwickelt haben. Jetzt hat man nach ein, zwei guten Spielen immer wieder ein paar Spiele dazwischen, wo man sich denkt, okay, das war jetzt doch kein Zeichen für eine Entwicklung, das war nur irgendwie ein Gegner, der uns entgegengekommen ist und du brauchst halt eine Alternative, aber ich habe jetzt nicht das allergrößte Interesse, dass dieses Projekt jetzt unbedingt noch weitergeführt wird. Man hatte ja jetzt auch News, dass man ihm wohl Zeit geben wird, weil Vinay, der vorher bei Arsenal CEO war, hat ja auch Arteta Zeit gegeben. Genau. Aber du siehst ja überhaupt keine spielerischen Ansätze, die dir Hinweise darauf geben würden, dass mit der Zeit irgendwas groß besser wird.
Ja, genau, das hatte der Athletic berichtet. Also, das war wohl erste interne Zweifel an Frank bestehen würden. Aber man insgesamt wohl noch in der Vereinsführung überzeugt sei, dass man ihm Zeit geben muss. Und ja, genau, das wieder mal, darüber hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge gesprochen, Mikel Arteta als Blaupause irgendwie dran halten muss, wie das ja halt alle Vereine in den letzten Jahren machen, wenn sie entscheiden müssen, okay, halten sie jetzt an einem Trainer trotz schlechter Ergebnisse fest, weil da könnte sich ja was aufbauen und man muss Geduld haben oder eben nicht. Und genau, also, ja, aber ich weiß nicht, mir fällt das schwer, mir vorzustellen, dass das jetzt die sich noch zu einer Erfolgsstory entwickeln sollte. Also, mir geht es da ganz ähnlich wie dir auch.
Ich denke mir halt auch immer wieder bei den Niederlagen, dass vielleicht manche Spieler von uns ein bisschen overrated werden, die eigentlich gut sein sollen. Dass man auch halt auch paar Spieler hat, die einfach nicht gut genug sind.
Auf jeden Fall.
Aber dennoch kann man sich ja den Fußball angucken. Egal, welche Spieler da stehen würden. Du siehst, was Frank vorhat oder siehst es auch nicht. Ja. Und das ist einfach nicht gut genug, um bei so einer Mannschaft erfolgreich zu sein. Bei Brentford okay, bei Tottenham leider nicht.
Ja, ich hatte einen ganz interessanten Tweet gefunden. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hattest. Da hat ein, ich weiß gerade nicht, wer es war, mal aufgelistet, gegen wen wir diese Saison eigentlich gewonnen haben und wo die gerade in der, welcher Position die gerade stehen. Ich kann es dir mal sagen. Burnley, 19. City, 2. West Ham, 18. Villarreal in der Champions League, 35. Doncaster, irrelevant. Leeds, 17. Everton, 9. Kopenhagen in der Champions League, 24. Brentford, 14. oder 15. Und Slavia Prag, 33. in der Champions League. Also das war innerhalb der Liga der 19., der aktuell 19., der aktuell 18., der aktuell 17., der aktuell 14. und der aktuell 9. Das waren unsere Siege. Achso, und City natürlich, der 2. Also City ist natürlich, sticht da ein bisschen raus. Und unsere Champions League-Gegner, darüber haben wir nun auch schon oft genug gesprochen, waren ja nun auch nicht die stärksten. Und da waren ja nun einige Siege wie das Villarreal-Spiel dabei, die nun wirklich auch nicht gerade irgendwie besonders glänzend waren.
Ja, man hatte so ein bisschen die Frage, was ist gegen diese schlechten Gegner, wenn die sich hinten reinstellen, kriegen wir da Probleme? Aber irgendwie hast du einfach Probleme gegen alle Gegner, außer wenn eine offensichtlich schlechtere Mannschaft versucht hochzupressen, das nicht gut macht, zu viel Platz hinten lässt, wird das nichts. Auch jetzt gegen Forest, man dachte sich, okay, Sean Dyche, tiefer Block, wird das was? Aber die haben ja teilweise extrem hoch gepresst, einfach nur ein paar Leute hinten gelassen, damit man diese langen Bälle hinter die Kette nicht spielen kann. Und dann hast du schon Probleme da irgendwie durchs Zentrum, wo eigentlich ein bisschen Platz hätte sein sollen, durchzukommen.
Ja, Forest ganz gut geworden seitdem, ne?
Ja, Sean Dyche halt auch irgendwie also, kein schlechter Manager. Gut.
Nee, genau, also gut, jetzt, aber so, ich glaube, die Ergebnisse seit dem Trainerwechsel sehen eigentlich ganz gut aus, wenn man sich das mal anschaut.
Ich hatte noch gefragt damals, ob Ange wohl im, wann ist das Spiel von Forest im Tottenham Hotspur Stadium im März, ob er dann wohl noch da sein muss und er aber jetzt nicht mal da sein wird und er ist jetzt noch nicht mal im Dezember bei deren Heimspiel noch im Amt gewesen.
Ja,
das war auch keine Erfolgsstory
mitgetan. Nee. Und auch jetzt nicht unbedingt erstaunlich. Wundert man sich ja nun jetzt nicht so wirklich darüber.
Hattest du was von dem Mickey van de Ven-Interview bei The Overlap
das
gesehen?
Wollte ich auch jetzt als Thema ansprechen. Genau, ich habe es leider noch nur als Zitate bei Twitter bisher gesehen. Hast du es dir angeschaut?
Ich habe bisher die ersten 2 Minuten gesehen, also nur Intro und wie Van de Veens Vater ein bisschen über seine Karriere in der holländischen Polizei quatscht gesehen.
Ach echt? Van de Veens Vater kommt auch vor.
Ja, der, so wie ich es auf Twitter gelesen habe, sitzt er daneben und quatscht immer nur kurz mit, wenn es um Transferthemen geht. Aber er wurde am Anfang auch über seine berufliche Karriere befragt, weil er irgendwie in den Special Forces der Dutch Police war und da irgendwie ganz wilde Operationen gemacht hat.
Die Mokro-Mafia festgenommen hat. genau, warum, also was ist eigentlich das Wichtigste oder das, was am meisten rumgegangen ist bei dem Interview, sind ja wahrscheinlich die Aussagen zu Hensch, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Würde ich sagen. Die ich jetzt auch gar nicht, ich kann es noch gar nicht so richtig fassen. Hörtest du den einen, das war Kritik an? Also worum es ging, war, dass ich glaube, Van de Ven und Romero dann irgendwann im Laufe der letzten Saison zu Ange gegangen sind und gesagt haben, ey, wir brauchen Plan B, wir können nicht immer nur angreifen, wir müssen irgendwie auch anders spielen können. Richtig?
Mhm.
Und Ange dann gesagt hat, okay, dann, ja, dann bringt das mal den Leuten, euren Mitspielern bei, so in etwa. Oder dann macht ihr das mal mit denen aus, so in etwa, oder?
Ja.
Und dann beim Frankfurt-Spiel hat er, glaube ich, hat das Frankfurt-Spiel angesprochen, wo das ist doch 1-0 ausgegangen, oder?
Irgendwie
wenn
so.
Ich mich nicht irre. Irgendwie sowas, genau. Und da hätte man das dann unter anderem halt so, wie die beiden sich das vorgestellt hatten, umgesetzt. Ich glaube, so eine richtige Kritik an Ange war es jetzt auch nicht. Vor allen Dingen hat der Ange, und was natürlich noch wichtig ist, und Ange hatte ja schon auch laut Micky van de Ven war schon seine Ansicht, dass man die Europa League priorisieren müsse und dass da die Priorität liege und darum er und Romero ja auch teilweise gar nicht eingesetzt worden seien, um sie eben für die wichtigen europäischen Liga Spiele zu schonen. Ne? Genau.
Ja, ich bin da bei dir. Ich glaube, so ganz überkritisch sollte das nicht sein, aber ist natürlich schon wild, wenn dann am Ende die Spieler sagen müssen, wir wollen es lieber so und so machen und dann auch ein Premier League Trainer sagt, okay, dann regelt ihr das mal, sagt ihr den Jungs mal, wie wir jetzt spielen wollen und dass das dann am Ende die taktische Umstellung ist, wodurch du vermutlich die Europa League gewonnen hast. Das ist schon recht interessant.
Das stimmt. Das ist sowieso, das war ja auch immer irgendwie was, was man bei Ange so ein bisschen komisch finden könnte, diese so sehr krasse Distanz von ihm zur Mannschaft, oder? Also, ja. Dass er ja wirklich da nur quasi die Kabinenansprache gemacht hat, so in etwa hat man den Eindruck, und sonst im Grunde den Kontakt zu den Spielern außerhalb der Spiele gemieden hat. So, also so den Eindruck hatte man bei Aussagen und so ja schon. Also ich meine, ich war nie richtig gut im Fußball, oder ich bin kein guter Fußballer, ich habe auch wenig Fußball in meinem Leben gespielt. Du, bei dir ist da ja ein bisschen anders, aber schon ein bisschen seltsam, oder?
Ja, definitiv. Frank wurde ja auch angesprochen, dass er da ein bisschen anders ist so in der Beziehung.
Genau.
Ja, aber ich glaube, es gibt einige Trainer, die auch eher so eine bisschen distanziertere, professionelle Beziehung haben. Bei mir ist so ein, bei mir persönlich ist gerade ein bisschen anders, aber ich bin auch Jugendtrainer. Ich versuche ein bisschen bessere Connection mit den Jungs zu haben. Auf Profi-Ebene, ich glaube, beide Ansätze können irgendwo erfolgreich sein.
Auf jeden Fall bestimmt, ja. Mir würde eben der andere Ansatz, der so ein bisschen nähere Ansatz, glaube ich, wahrscheinlich besser gefallen, wenn ich Spieler wäre, nehme ich an. Aber
ja, Ange geht halt auch voll darauf, mit die Jungs mit seinem Fußball voll hinter sich zu bekommen, ne? Anstatt mit persönlichen Beziehungen.
Ja. Aber gut, ich weiß nicht, ob man Ange da jetzt, das ist natürlich jetzt die Diskussion, die auch eigentlich seit Ange Entlassung schon schwelt. Die hätte man Ange entlassen sollen, hätte man Ange nicht entlassen sollen. Was jetzt, wo Frank auch keinen guten Fußball, oder was bei Frank noch schlechter ja fast eigentlich im Grunde aussieht, nicht in der Liga, aber ist halt oder ähnlich schlecht vielleicht.
Ich wollte gerade sagen, ging jetzt nicht auch rum, dass man letzte Saison zu dem Zeitpunkt sogar mehr Punkte hatte?
Das echt, das würde, könnte sein. Wäre krass, hätte ich gar nicht gedacht. Ich meine, na, es wird am Ende, davon ist schon auszugehen, kein Titel dabei rumkommen aus dieser Saison. Ich glaube, dafür könnte man jetzt schon einiges Geld wetten. Ich weiß nicht, es fällt mir trotzdem immer noch schwer, diese Entlassung richtig einzuordnen von Ange. Jetzt auch angesichts. Ich weiß, ich meine, ja, ich finde, das sind zwei getrennte Punkte irgendwie. Vielleicht kann man ja auch sagen, dass es vielleicht dann doch am Ende die richtige Entscheidung war, Ange zu entlassen und trotzdem halt Frank offensichtlich keinen guten Job macht. So, das, nur weil Frank jetzt keinen guten Job hat, muss das ja die Entlassung nicht unbedingt, macht das die Entlassung nicht unbedingt falscher, ne?
Absolut. Es wird viel zu viel noch über, ja, Ange hätte es besser gemacht und so geredet. Es gibt nicht nur, wir hätten Ange behalten sollen oder wir holen halt Thomas Frank. Es können einfach beide Trainer nicht ideal für uns sein. Und eine dritte Option, keine Ahnung, wir hätten Raffaele Palladino oder Xavi oder so im Sommer holen sollen. Es gibt nicht nur die Option, wir holen jetzt Ange zurück oder wir machen mit Thomas Frank weiter. Dieses Thema Ange, der hat halt so einen Personenkult aufgebaut, dass das jetzt immer noch so groß ist, jetzt wo es beim nächsten Trainer nicht läuft.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ach, keine Ahnung. Es ist wirklich echt eine blöde Situation, in der man da gerade steckt. Jetzt habe ich heute auch gelesen, dass zum Beispiel die Tickets, man ja jetzt schon Probleme hat, überhaupt die ganzen, also dass sowohl viele der nächsten Spiele auch schon Kontingente an Gästefans vermehrt gegangen sind, weil man die Tickets gar nicht los wird unter den Tottenham-Fans. Es ist auch, selbst wenn man jetzt Frank entlässt, ich wüsste nicht, wie jetzt keine bessere Option, ich wüsste nicht, wie jetzt nicht so konkret, wer da ein besserer Name wäre, aber es ist auch alles trotzdem auch keine dolle Situation, in die ein neuer Trainer gerade im Verein kommt, finde ich.
Nee, auf keinen Fall. Jetzt gibt es ja noch Matt Wells, der Co-Trainer, wird ja wohl Trainer in Amerika bei den Colorado Rapids in der MLS.
Ah, echt? Das wusste ich gar nicht. Er verlässt das sinkende Schiff.
Ja, genau. Da habe ich auch schon Kommentare zu gelesen, dass der wohl sich schon sicher ist, dass es nicht mehr so lange gehen wird bei Tottenham mit Thomas Frank und dass er sich deswegen schon mal was Neues sucht, wo er auf sich selbst auch aufmerksam machen kann.
Mal gucken, wer da als nächster folgt. Ist der auch von Brentford gekommen?
Ich glaube nicht, oder?
Nee, der war
Der
schon
war
der Ange
doch,
da. Ach
wollte
so,
gerade sagen, der war doch
right.
vorher schon
Ja.
bei uns aktiv.
Stimmt. Ah ja, stimmt. Oh, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Absolut
Immer sehr
richtig, ja.
hoch angesehen gewesen, deswegen auch irgendwo erwartbar gewesen, dass er irgendwann seinen ersten Schritt als Cheftrainer woanders machen wird.
Weiß man, wo er hingeht?
Ja, Colorado.
Ach so, hast du eben schon gesagt. Sorry, hatte ich
Ja.
überhört. Colorado, aha. Vielleicht fällt es auseinander. Ich meine, so kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wenn das jetzt so weitergeht, die Saison, auch wenn man. Gut, es kann natürlich immer sein, dass sich da noch dann Dinge finden, auch mit Frank, und dass man dann am Ende doch eine ganz gute Saison spielt, bei der man sich denkt, okay, nächste Saison läuft besser. Aber so aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass unsere Leistungsträger, wenn man sie so nennen möchte, also oder ich mir, vielleicht die Backbones der Mannschaft, unsere vielleicht auch schon ein bisschen gestandeneren älteren Spieler, dass die da große Lust haben, noch jetzt wirklich, ich meine, das sagen wir gefühlt auch jede Saison, aber noch beim Verein zu bleiben. Also was. Die werden ausgebuht, die Stimmung ist scheiße, die verlieren ständig. Also,
Das war jetzt auch die
Fußball macht
Angst.
auch keinen.
Ja.
Sorry.
Ja, das war jetzt auch die Angst bei dem Van de Ven-Interview, ne?
Genau.
Dass das jetzt der erste Schritt ist, um da eine Medienaktion auszurollen. Dann kommt irgendwann, ja, ich bin schon immer als Kind Liverpool-Fan gewesen und ich will mich auf größerer Bühne zeigen. Real hat jetzt auch angeklopft. Liverpool braucht irgendwann Van Dijk-Ersatz.
Ja, stimmt, Liverpool. Ja, das stimmt. Wollte
Deswegen
gerade sagen.
war es halt auch so ein Punkt, dass sein Vater daneben sitzt und immer nur bei Transferthemen eingegriffen hat bei dem Interview.
Also ich meine, aber das kam jetzt gar nicht vor, oder? Also ich habe damit zumindest nichts.
Nee, also das, was viele befürchtet hatten, dass da wirklich schon irgendwo erste Schritte in Richtung, ich werde den Verein irgendwann verlassen, gemacht werden, ist nicht passiert.
Ach Mann, ich weiß auch nicht. Schon irgendwie, ja, wie gesagt, eine doofe Situation.
Ja, kann halt auch passieren, dass Frank nach allem, was er über das Thema gesagt hat, jetzt einen Haufen physischer Spieler noch im Winter holt und dann kommt irgendwann ein neuer Trainer und der hat eine
Kader
Mannschaft,
zumüllt.
ja, eine Mannschaft, die technisch noch schwächer ist, als sie jetzt ist und voll mit irgendwelchen physischen Vollmaschinen, keine Ahnung, da müssen wir Jürgen Klopp holen, der da sein
Das
altes
stimmt.
Pressing wieder rausholt.
Da muss man halt die Trainer danach auswählen, wie der Kader zusammengestellt ist. Weil jetzt wieder einen
Ja.
ganz anderen spielerischen Ansatz beim nächsten Trainer zu wählen, ist ja auch, hey Digga, das ist irgendwie kein, da ist es so überhaupt keine Konstanz drin, hat man ja sowieso schon den Eindruck. Du hattest auch am Anfang, bevor wir aufgenommen hatten, schon gesagt, dass sich das so, ja, seit Pochettino ist es irgendwie, jede Saison ist irgendwas Komisches. Oder. Gibt keine so gefühlt in Anführungszeichen, ja, weiß gar nicht, normale Saison oder mal einfach solid konstante Saison. Ist irgendwie selten. Konnte vielleicht noch
Ja.
am ehesten, ne, aber.
Du brauchst halt wirklich mal eine vernünftige Strategie von ganz oben aus dem
Genau.
Verein. Ne? Conte, Mourinho, dann hast du irgendwann Ange geholt. Da dachtest du als Außenstehender auch schon, Viererkette mit Udogi und Porro, weiß ich nicht, ob das was wird, ob der Trainer zum Kader passt, hat dann erstmal ganz gut gepasst. Jetzt hast du mit Frank wieder einen ziemlichen Pragmatiker geholt. Keine Ahnung, als nächstes holst du wieder irgendeinen Ultra-Ballbesitz-Trainer. Du musst einfach wirklich mal eine vernünftige Strategie haben, nach der dann auch der Sportdirektor Spieler holen kann, die nicht nur voll auf den Trainer ausgelegt sind.
Absolut, absolut. Es gab da ja auch noch vielleicht das noch so als noch als weiterer Punkt der aktuellen Gerüchte. Hattest du was mitbekommen mit diesem City-Typen?
Jo.
Das wäre ja vielleicht weniger. So ein Ansatz, dass, ja, der dazu beitragen, das wäre ja vielleicht so ein, jemand, der dazu beitragen könnte, dass der, dass da eine klare Linie im Verein definiert wird und dann. Ich habe das leider jetzt hier alles bei Tottenham Tears nicht mehr gefunden, die übrigens seit neuestem angefangen haben, so blöde Spielwerbung zu machen, ne?
Das ist auch ja. Aber da wird man wohl so dumm gut bezahlt, wenn du ein bisschen Sportwettenwerbung auf Twitter machst, dass man da echt sehr stark an seine Werte festhalten muss, wenn man das nicht annehmen will.
Vielleicht schreiben die uns jetzt als nächstes. Wollt ihr Werbung für uns machen?
Bestimmt.
Hier im Podcast. Ja, ich finde das nämlich leider hier nicht mehr. Man will da ja irgendwie so einen jemanden von City holen.
Mhm.
Und der wohl auch gut angesehen sein soll. Und ja, der irgendwie für die Ausrichtung des Vereins, was genau der bei City gemacht hat, weiß ich jetzt gerade halt nicht. Und ich weiß auch nicht genau, was der bei uns da machen soll. Aber es klang so wie jemand, dem man zutrauen könnte, dass er vielleicht da ja, fußballerische und strategische Intelligenz mitbringt.
Raffi Mörsen, Head of Football Operations. Ja, gefühlt hast du dann so viele, die da irgendwie was mitzureden haben, ne? Du hast Vinay als CEO, du hast zwei Sportdirektoren, dann hast du noch ihn als Head of Football Operations. Ist schon, weiß ich nicht, bisschen viele Leute, die da alle ihre Meinung mit einbringen und auch durchsetzen wollen.
Das stimmt, da hat man auch so ein bisschen, aber das ist bei Vereinen ja eh, finde ich, hat man häufig den Eindruck, dass da so viele Köche immer rumlaufen und keiner mehr so richtig weiß, was überhaupt deine, wie bei Dortmund oder so, das ist ja, auch ein riesiges Toverburg. Keiner weiß, wer macht da eigentlich, also die wissen das selber, glaube ich, nicht. Ich finde, das haben auch einige Vereine, so das hat man den Eindruck von außen, ich meine, ohne dass man das jetzt von innen so richtig sagen kann.
Ja. Ja. Also wenn er jetzt dazu führt, dass wir irgendeinen Pep-mäßigen Trainer holen und dann langfristig auf den Fußball ausrichten, ey, da bin ich offen für. Mach dein Ding, Raffi.
Genau. Ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwas zu sagen? Vielleicht als ein Thema, was mir noch aufgefallen ist. Was machen die Wolves eigentlich gerade?
Das habe ich auch vorhin noch mal, als ich mir die letzten Spiele bei SofaScore angeguckt habe, 2 Punkte.
Das ist ja mega heftig. Das finde ich super. Die sind ja gerade an und dabei, diese sensationell schlechte Saison von Derby County zu unterlaufen, von 2007, 2008 oder wann das war. Das ist schon sehr lustig. Ich kann mich auch. Wir haben am Anfang der Saison schon gegen die gespielt, ne?
Boah, ich weiß es auch nicht mehr so genau, muss ich sagen. Aber ich glaube schon. Das Ding ist, wenn wir die Expected Points anschauen, wären die 19. und hätten 13,8 Punkte. Die sind so krass am Underperformen. Ich lese auch häufiger, dass sie eigentlich gar nicht so schlecht spielen, aber jetzt stehen die mit 2 Punkten da.
Haben die diesen O'Neill eigentlich wieder geholt oder wer ist da gerade Trainer? Oder wie hieß der nochmal? Hieß der O'Neill? Ich glaube, oder?
Ja.
Hast du das im Kopf?
Haben die nicht letztens schon wieder einen Trainer entlassen?
Ja, die hatten Rob Edwards. Aha, wer auch immer das ist, keine Ahnung. Der scheint doch sogar schon längere Zeit Trainer zu sein. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Jo, oder? Stimmt, aber es war auf jeden Fall auch Gary O'Neill wieder im Raum.
Ja, im Raum sogar. Okay, ja, genau.
I don't know. Rob Edwards, 35 Tage da, 5 Spiele, 0 Punkte. Er war vorher bei Middlesbrough da, relativ gut gewesen, glaube ich.
Ja. Ist auch, also wie gesagt, ich fand es halt heute, hab's nochmal gesehen, hab's gedacht, Digga, 2 Punkte, das ist schon
Ist schon heftig.
heftig. Ja. Naja, wir sind nach XG15 da, ne?
Ja, guck mal, einen der
Mann.
beiden Punkte haben die gegen uns geholt. Da musste
Ach echt, haben sie?
João Palhinha in der
Oh,
90.
Junge.
plus 4 ausgleichen.
Alright, stimmt. Oh, Digga, aber alleine schon gegen so ein Team überhaupt da, also das ist ja schon auch eigentlich eine Katastrophe, ne?
Das ist heftig, ganz
Gegen
ehrlich.
Everton haben sie, nee. Ach, das war EFL Cup.
Ja, da haben die gegen Everton und West Ham gewonnen, aber in der Liga nichts.
Ah, nee, ich find auch gar nicht, wo die überhaupt hier Punkte geholt haben, aber Brentford noch. Nee, das war letzte Saison. Nein, ist ja auch egal.
Muss man mal gucken. Ja, muss man mal gucken, ob man denen nicht in der Winterpause ein, zwei Spieler aus dem Mittelfeld zum Beispiel wegnimmt. João Gomes und André wären für uns beide ziemlich interessant. Ich
Das
glaube,
stimmt.
es gibt Vereine, bei denen man gerade lieber spielen würde als bei Tottenham, aber die Wolves sind definitiv nicht dabei.
Das glaube ich auch. Weil sie sich, glaube ich, gegen Arsenal zum Beispiel auch gar nicht so schlecht angestellt haben, ne?
Ja, kann
Aber
sein.
das meintest du ja gerade, dass sie gar nicht, fußballerisch wohl gar nicht so schlecht sind, wie sie dastehen.
Ach, stimmt, das war das Spiel, wo Arsenal schon wieder zwei Eigentore brauchte, um
Ja.
zu gewinnen gegen die A. Das ist
Ja.
unglaublich. Ich dachte am Anfang der Saison noch, wir können ein bisschen ins Titelrennen eingreifen und denen das da kaputt machen. Aber jetzt ist mal wieder meine ganze Hoffnung auf City, dass nicht Arsenal mit ihrem Schmutzfußball da Meister werden.
Ja, City ist aber eigentlich auch, ne? Guck mal, die haben, weiß gar nicht, ob ich das mit wem ich das neulich schon besprochen hatte, aber relativ schlecht angefangen und jetzt haben die wieder so eine absolute Juggernaut-Form in
Ja.
letzter Zeit angenommen. Da war noch einmal diese Niederlage gegen, glaube ich, gegen Newcastle und jetzt sind die halt einfach auf 2 Punkte schon wieder an Arsenal rangerückt und ja, in der Topform. Schon erstaunlich. Bin mir jetzt auch schon wieder gar nicht mehr so sicher. Ah ja, eigentlich zwischendrin, weil ich mir sehr sicher, dass Arsenal Meister wird. Jetzt kann man sich ja schon fragen. Also, erste Zweifel sind auf jeden Fall wieder da.
Ja.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Ja, ich glaube, es reicht, oder?
Ich glaube auch genug verzweifelt daran,
Das
wie es
stimmt.
weitergehen wird mit dem Verein.
Ja, ich würde auch, uns würde da auch interessieren, wie ihr das seht. Könnt ihr ja mal uns irgendwie mitteilen über Spotify oder wo auch immer, wenn ihr ja, wenn ihr darauf Lust habt. Ansonsten, genau, spielen wir am Wochenende gegen Liverpool. Allen, die vor Ort sind, viel Spaß und hoffentlich, ja, nicht ein ganz so trübes Ergebnis. Was ist deine. Was tippst du?
Ich tippe ja normalerweise immer auf meine Vereine, ne? Aber wir sind wieder an dem Punkt, wo es mir schwerer fällt. Ich sage mal, wir gewinnen 2:0.
Okay. Also ich sage mal ein optimistisches 1:1.
Okay. Ja, ich bin
Glaub nicht richtig
gespannt.
dran, aber. Wie ist da eigentlich die Situation? Ist Salah wieder in den Kader rückintegriert worden oder ist der
Ja, die haben
jetzt?
sich wohl ein bisschen ausgesprochen. Liverpool hatte ja schon angefangen, so eine enge Raute zu spielen, wo die Außenverteidiger die Breite halten, um sich schon mal auf die Zeit nach Salah vorzubereiten. Aber er wurde jetzt im letzten Spiel nach einer halben Stunde eingewechselt, als João Gomes sich verletzt hatte. Hatte mich überrascht. Ich dachte, der wird erstmal jetzt mindestens eine Weile raus sein.
Ja, ist halt die Frage, ob du dir das erlauben kannst. Wird's halt immer noch kein Tor und kein Assist in der Liga? Das ist ja auch abgedreht. Das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm.
Tja, Xavi ist besser.
Funny, oder? Komische Saison. Naja, ja, dann bleibt, genau, nämlich eigentlich auch nur noch zu sagen, Daumen drücken, dass es eben irgendwie der Verein sich doch noch berappelt. Und wir hören uns dann mal gucken. Wir haben ja auch demnächst, wie schon angekündigt, unsere Transferfolge. Mal gucken, wann wir das machen. Ansonsten schön, dass wir uns heute dann doch noch dazu aufgerafft haben. Und come on, you Spurs.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.